Ja, Stichwort heute, keine Angst, fürchte dich nicht. Also der letzte Sonntag im Kirchenjahr gehört ehrlicherweise nicht zu meinen Lieblingssonntagen. Ja, jetzt kann man sagen, warum nicht? Ja, es hat schon was mit dem zu tun, was da draufsteht. Also erst adventlich ja mal ein fröhlicher Sonntag. Ja, jetzt ist der Ewigkeitssonntag, war oft so, also ich meine, vielleicht war das damals auch ein bisschen üblicher und man hat dann immer so ein bisschen auf dem Gericht herumgeritten. Ja? Man hat gesagt, also, ne? Und Schluss. Und dann nochmal geguckt. Das klang irgendwie als Kind manchmal bedenklich. Weil man sich so irgendwie doch, wie soll ich sagen, also man war sich schon irgendwie sicher, dass man nicht ganz so lieb ist, wie man hätte sein sollen. Ne? Okay, also dann waren wir froh, dass dann irgendwann Advent war, war wieder die Sache besser, wobei dann war wieder der Knecht Ruprecht so böse oder was weiß ich wer. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Also egal. Auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, ihr habt ja letzte Woche schon gehört, dass ich ja Ewigkeitserwartung nur vor Klassenarbeiten hatte, dass Jesus wiederkommt. Aber deshalb habe ich gedacht, okay, eigentlich auch der Ewigkeitssonntag ist kein Grund zum Fürchten. Ja, kein Grund zum Angst haben. Und ja, bin dann auf einen Text gestoßen, der ja, viele von uns kennen und mir eigentlich auch ein sehr lieber Text ist. Da steht im Jesaja: Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Immer schön, wenn man das so lesen kann. Fürchte dich nicht, oder wir würden vielleicht sagen, keine Angst. Aber es kommt doch immer bitte darauf an, in welchem Zusammenhang das gesagt wird. Also, wenn jetzt jemand sagt, keine Angst, die nächste Regierung macht es besser wie diese, dann sind wir jetzt noch nicht gleich beruhigt, sondern warten das mal ab. Ne? Oder wenn man hört, keine Angst, die Renten sind sicher. Dann ist je nach Alter auch die Frage, naja, man wird sehen, in welchem Umfang. Ne? Also, man sieht schon, nur dass man etwas vorausschiebt, zu sagen, keine Angst, ist man noch nicht sofort beruhigt. Ich habe ein paar Zitate gefunden zum Thema Angst, die haben mir eigentlich ganz gut gefallen, da gibt es ganz viele. Angst haben wir alle. Der Unterschied liegt in der Frage, wovor. Der Bonhoeffer hat gesagt, den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Da machst du mit der Zeit gar nichts mehr. Der Epikur hat gesagt, tue nichts im Leben, was dir Angst machen muss, wenn es dein Nächster bemerkt. Oh, Lebensweisheit. Und der Mark Twain, das untere von ihm, ein großer Teil der Sorgen besteht aus unbegründeter Furcht. Ja. Es ist gut, wenn man aber nicht nur Lebensweisheiten hat, die da ja auch dahinter stecken, sondern sagen kann, es ist doch gut, wenn eine vertrauenswürdige Person sagt, keine Angst. Je mehr Vertrauen man in die Person investiert oder in die Person hat, die sagt, keine Angst, umso mehr glaubt man es ja auch. Ne? Also Kinder sind das allerbeste Beispiel. Also zu denen sagt man ja auch, keine Angst, wenn was ist. Und es ist schon ein gewisses Phänomen, Kinder lassen sich beruhigen. Und dann sind die auf einmal wieder ganz fröhlich. Ne? Oder es ist auch gut, wenn man seinem Hausarzt oder egal welchem Arzt man zu tun hat, vertraut, wenn der sagt, es wird schon wieder. Das möchte man natürlich auch hoffen. Gell? Also wo ich jetzt so ein bisschen den Eindruck habe, wo ein bisschen Vertrauen erschüttert wird, ist, wenn ein Handwerker einen Termin zusagt. Ich komme am nächsten Mittwoch. Das hat er aber letztes Mal auch schon gesagt. Keine Sorge, Sie können sich auf uns verlassen. Ja, also die Frage ist immer, wie viel Vertrauen kann ich investieren, wie viel Vertrauen habe ich? Und da muss man sagen, sind wir auf der allerbesten Seite. Sind wir in dieser Sache auf der allerbesten Seite, weil da wird gesagt, und so, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und die Situation, in die Gott es hineinsagt, war es gar nicht so ohne. Es war schwierig. Das Volk Israel man würde sagen, lag am Boden. Seit Jahrzehnten im Ausland angesiedelt, also da weggeführt von zu Hause. Lebt jetzt in Babylonien, damals, heute wäre das Irak. Und dort können sie zwar schon in eigenen Dörfern leben, auch ihre eigene Kultur da pflegen. Das hat das Volk auch als Ganzes wenigstens erhalten, aber sie waren in fremder Umgebung, konnten nicht nach Hause. Also einerseits eine politische Krise, zu sagen, naja, also was hat man uns nicht alles versprochen? Jetzt sitzen wir hier. Und wer hat uns hier nicht alle schon versprochen, dass wir bald zu Hause sind, aber wir sind jetzt immer noch da. Also Vertrauen in die Politik war sozusagen am Ende. Und auch eine religiöse Krise. Also wenn man, wie soll man sagen, also man will ja Gott gern vertrauen, aber wenn sich lang nichts tut, dann wackelt es auch. Na, wenn sich lang nichts tut, dann wackelt es auch. Dann sagt man, ja, Gott tut ja scheinbar nichts. Und dann guckt man sich um im Land und sagt, die haben noch ganz andere Götter. Vielleicht könnt ihr mir auch denen nachfolgen. Das ist ja leider beim Volk Israel immer wieder zu beobachten gewesen. Also vielleicht könnt ihr mal bei den Göttern da eine Anleihe nehmen. Und dann haben sie sich wieder umbesonnen und haben gesagt, ach du liebe Zeit, jetzt haben wir uns also praktisch irgendwelchen Götzen da zugewandt. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu Gott, wie sieht der denn das dann? Könnt ihr sagen, ja, jetzt kommen wir da wieder. Jetzt. Also nicht so einfach. Und deshalb ist es wichtig, dass Gott nochmal klar macht, ihr könnt mir vertrauen, egal wie ihr euch fühlt. Ob ihr sagt, naja, ich bin also mein Vertrauen nicht aufgebraucht oder nicht. Er sagt, ihr könnt mir vertrauen und hat dazu auch einige Belege. Also er beschreibt sich hier, Jesaja 40, ein bisschen vor unserem Text heute. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Und wer bestimmt das Himmelsweite mit der Spanne? Und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage. Er macht dann weiter. Wie wird er sich verhalten? Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und den Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Oder viele von uns kennen auch den Vers, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Oder auch für manche ein bekannter Vers, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Also Gott, das ist jetzt alles, wie gesagt, so, unser Vers war Jesaja 43, das ist jetzt alles so kurz vorher, ne? Zu sagen, er gibt sich wirklich jede erdenkliche Mühe zu sagen, ihr könnt mir vertrauen, und zwar nicht bloß aufs irgendwie Blaue hin, sondern er sagt, ich bin so groß, dass im Grunde, wenn man es ein bisschen bildlich sagen will, die Welt ist für mich wie ein Tennisball. Ich kann das Wasser da messen, ich kann, für mich alles kein Problem. Also ich bin viel größer als das, was für euch groß scheint. Ich bin so fürsorglich, sagt Gott, dass selbst das Bild vom guten Hirten fast noch zu klein ist. Aber ist ein Bild, was man verstehen kann. Außer sagen, also, ihr könnt mir vertrauen. Also, ich trage euch auch, wenn es nötig ist, wenn ihr schwach seid. Wenn er sagt, ne, auch wenn ihr euch fühlt wie so ein geknicktes Rohr oder wie so ein glimmender Docht, ich werde es jetzt nicht voll beenden, sondern ich werde es nicht zerbrechen und diesen Docht auch nicht auslöschen. Ich bin wirklich ganz da für dich. Und er macht da auch gar nichts vor. Er sagt, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Und unten, siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn. Und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Also, er macht jetzt ja hier nicht viel vor, sagt, ja, ihr habt schon recht, ihr habt mir tatsächlich Mühe gemacht. Aber es war für mich jetzt kein Problem. Ne? Das ist ja ein guter Zuspruch, wenn man sagt, ja, da war nicht alles in Ordnung. Und Gott sagt, das weiß ich, verbraucht mir jetzt nicht arg erzählen. Aber ich habe schon die Lösung. Und da muss man sagen, deshalb ist der Jesaja immer so schön zu lesen, das ist ja ganz neutestamentlich, kann man schon sagen. Ne? Also da wird glasklar gesagt, Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Das heißt jetzt hier nicht, deshalb meine ich mit dem Neutestamentlichen, also jetzt bringt er halt mal noch einen Berg Opfer, dann wird es schon wieder. Sondern er sagt, also meinetwillen, ich habe Interesse daran, dass die Sünde vergeben wird, damit wir wieder in Beziehung sind. Und Jesus, das war jetzt noch kein Begriff im Alten Testament, aber dieser Jesaja schreibt oft von einem Knecht. Das taucht da wirklich sehr oft wiederholt auf, dieser Gottesknecht. Und wenn man denn auf Jesus hindeutet, muss man sagen, da hat der Jesaja schon eine Prophetie gehabt, die sich erst viel, viel später erfüllt hat. Aber zu sagen, dieser Knecht, Jesus, na, ist sein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und ja, der wird sozusagen das Pfand sein, der wird der sein, der dann für die Sündenvergebung dann auch zuständig ist. Das war so der ganze Vorlauf, um wieder dahin zu kommen, wo ich gerade schon mal das eingeblendet hatte. Zu diesem Vers kann man sagen, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat und dich gemacht hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also Gott sagt, also von meiner Seite aus ist alles klar. Von meiner Seite aus ist alles klar. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Wenn ich mal sagen darf, Ewigkeitssonntag, wo ich auch früher gedacht habe, hoffentlich ist alles klar. So ist der kleine Reinhard da. War froh, wenn der Ewigkeitssonntag vorbei war. Damals hat auch Gott schon gesagt, eigentlich ist alles klar. Und zwar nicht, weil du so lieb bist, Reinhard, dann alles richtig machst. Also ich weiß, dass du mir schon Mühe gemacht hast und dass du mir auch noch Mühe machen wirst in den nächsten 50 Jahren. Aber von meiner Seite aus ist alles klar. Und deshalb brauchst du keine Angst zu haben. Und sich eine Einladung. Es ist auch eine Einladung, das zieht sich auch so durch den Jesaja. Es ist eine Einladung zu sagen, damals an das Volk Israel, deshalb dürft ihr wieder mir vertrauen, mit mir leben. Und sich eine Einladung heute zu sagen, ja, deshalb dürft ihr mir vertrauen, dürft ihr ein Ja zu mir haben. Dürft ihr mit mir leben. Und was ja beim Volk Israel immer wieder ein bisschen deprimierend war, und ich, wenn man so liest, viele haben gesagt, ach, ich weiß nicht richtig. Ich weiß nicht richtig. Und manchmal hat man ja den Eindruck, wenn man mit Leuten spricht, an Adventszeit, die sind alle, wie soll ich sagen, ich habe ein wenig Abgeneigte, aber ein wenig Zugeneigte. Ne? Also, niemand sagt, ich jetzt da ganz blöd, was ihr da macht. Aber sie sagen, ach, für mich, ich weiß nicht so recht. Ne? Wobei man ja sagen muss, Mensch, eigentlich ist doch alles klar. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so die entscheidende Hürde, zu sagen, ja, ich soll sagen, also, manchmal hat man das Gefühl, Leute wollen den anderen nicht schuldig bleiben. Wenn sie sagen, ja, von Gottes Seite ist alles klar, aber bei mir ist halt manches noch so ungeklärt. Da wird man ganz sagen, du, ja, genau, das ist überhaupt gar kein Problem. Gott hat alles gerichtet und du darfst da gerne mit ihm leben. Und wenn man mit ihm lebt, das ist jetzt ja nur der Vers 1 hier von Jesaja 43, gibt es da echt auch ganz großartige Angebote, außer Sündenvergebung. Da geht es nämlich dann weiter, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht verbrennen und die Flammen sollen dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch so herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ein Ausleger hat geschrieben, dass Wasser und Feuer, das sind Gegensätze. Ne? Also zu sagen, der Jesaja, der in Gottes Auftrag hier spricht, versucht da alles jetzt mit hineinzunehmen, was es im Leben so an Schwierigkeiten geben kann, zu sagen, ich bringe dich da hindurch. Und ist ja interessant, diese Bilder, die haben wir ja heute sprachlich eigentlich auch noch mit dem Wasser. Wo man ja manchmal sagt, ja, ich muss gerade gucken, dass ich den Kopf so über Wasser halte. Ne? Ich muss gerade gucken, dass, also wir sprechen manchmal auch von einer Terminflut. sagt er so, du sagst entspannt, ja, jetzt kommen die Termine, ja. Haben auch so eine kleine, der Jörg muss die Folie immer kleiner schreiben, ja. Was nicht drauf passt, müssen wir sonst noch abkündigen. Also die Terminflut, wo man sagt, Mensch, wie soll man denn alles noch unterbringen? Und je nachdem, wie halt gerade vielleicht die Sache familiär zusammengestellt ist, wie die Sache beruflich oder vielleicht alles zusammen, muss man sagen, okay, ich darf mich, ich muss mich auch der Sache stellen, aber ich darf mir sagen, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Also im ersten Moment klingt der Vers ja richtig gut. Im zweiten Moment dachte ich, also manchmal hätte man es gern noch bequemer als ich zumindest. Ich werde nicht gern nass und ich habe auch nicht gern kalte Füße. Also mir wäre es noch lieber, hier würde stehen, der Herr hat eine Brücke für dich gebaut. Ja? Also eine Brücke für dich gebaut, wo man sagt, da komme ich dann so, ne? Ganz gut darüber. Das steht aber da nicht. Jetzt kann man sagen, ja, Rainer, das war damals auch schwierig mit dem Brückenbau. Aber ich glaube, es steht auch deshalb nicht, weil das nicht unser Erleben ist. Also unser Erleben ist eher, also manchmal muss man dieses berühmte kalte Wasser oder sagt, da muss ich jetzt durch. Das weiß Gott auch, aber es ist die Zusage, dass einen durchbringt. Ne? Und sagt also, ich baue jetzt nicht immer die Brücke da, aber ich bringe dich durch, dass du da nicht untergehst. Und das andere Extrem ist ja das Feuer. Ne? Also wir haben da auch so ein paar Sprichworte, wo man sagt, ja, da kann man sich die Finger verbrennen, noch unangenehmer ist die Zunge verbrennen. Wenn es Konflikte gibt, sagt man manchmal, da ist Feuer unterm Dach. Ja? Aber nicht unbedingt, weil es dann besonders warm wird, sondern eher brenzlig. Ne? Ja, aber das kann es geben. Konflikte, Spannungen in der Familie. Also es überrascht mich immer wieder, wie viele Leute Besuche zu Weihnachten bekommen oder kriegen, den sie eigentlich gar nicht haben wollen. Ja. Man sagt, da gibt es immer Spannungen. Ja, da... Ich weiß, es ist nicht ganz einfach. Es gibt auch soziale Verpflichtungen. Ja. Schlechte Stimmung am Arbeitsplatz, ja. Vielleicht, weil jemand schon lang krank ist und mal so viel zu tun hat oder bis irgendwelche Termine einfach kaum einzuhalten sind. Also, wenn es irgendwo brenzlig ist, ist das Gleiche. Also, hier ist jetzt nicht der Feuerlöscher, der hier als Alternative aufgezählt ist, symbolisch, sondern zu sagen, du sollst nicht verbrennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Also zu sagen, also es gibt brenzlige Situationen, es gibt Dinge, die ja konfliktbeladen sind, aber ich bring dich hindurch. Warum? Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Und ich sage das immer gern, wenn das Wort auftaucht, das ist eins meiner Lieblingsworte, ist das Wort Heiland, weil da Dinge wieder heil werden. Spannungen sich vielleicht wieder beruhigen, die Terminflut sich wieder beruhigt oder egal was jetzt für Wasser oder Feuer bei uns steht, dass Gott sich darum kümmert, dass Dinge auch wieder heil werden, dass die besser werden, dass es da Lösungen gibt, aber wo wir uns manchmal auch überfordert fühlen. Also was ich ja zurzeit oft höre, ist die Frage, kommt jemand, wenn du weggehst? Ja, die Frage bewegt uns alle. Ja, die Frage bewegt mich auch. Und wir beten da auch fast jeden Tag dafür. Also ich kann jetzt leider nur sagen, es gibt weder einen Anruf, der es interessiert, ob die Stelle noch frei ist, noch eine also es gibt nichts im Moment. Ja. Es gibt einfach zu wenig Pastoren und die wissen halt nicht, wie schön es in Ulm ist, sonst hätte die sich schon hier bewerben. Aber kennen es uns halt nicht, gell? Aber zu sagen, okay, das sind ja auch so Situationen, wo man sagt, ja, das ist ja irgendwie so eine Schwierigkeit, auf die man jetzt so langsam, also wo man sagt, ich bin jetzt ja nicht direkt beunruhigt, aber ich muss sagen, ist unser Bezirk im Moment sind wir sehr gut versorgt, das ist ja für uns hier schön, also dass die anderen Stellen alle besetzt sind. Wer das Gebetsheft mal angeschaut hat, muss man sagen, ich glaube, wir sind der einzige Bezirk, wo gerade im Moment wirklich alle Stellen besetzt sind und praktisch haben wir 8 Leute. Sag mal, wo stecken die denn alle? Also, ja, im Bezirk verteilt. Man kann ja mal ins Gebetsheft schauen und sagen, also wir sind richtig gut besetzt. Ich sage immer, viele von euch erinnern sich noch, da hat der Ernst Greichen das irgendwie allein gemacht. Und der Praktikant natürlich, ja. Und heute haben wir so viele. Also das heißt, Gott hat auch schon oft geholfen. Gott hat auch schon oft geschenkt oder Wohnraum geschenkt für Pastoren, die keine so schöne Wohnung haben wie wir hier im Haus, dass jeder was gefunden hat. Und irgendwie können wir auch das für das nehmen, zu sagen, ja, schau, so eine Situation für uns als Gemeinde jetzt, wo wir sagen, oh, zu sagen, ja, der Herr, er weiß es. Er hat ja die Zusage, dass er uns da hin und durch bringt. Und wie es ganz genau ausgeht, weiß ich leider auch nicht. Wir beten weiter. Aber wenn jetzt vielleicht niemand kommt den nächsten Sommer, können wir auch darauf vertrauen zu sagen, auch da wird diese Zusage gelten. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben. Kusch und Seba in deiner Stadt. Das heißt jetzt nicht unbedingt, wenn man sagt, jetzt wird da irgendwie so ein, ja, irgendwas ausgehandelt da, sondern eigentlich heißt es, Gott hat manchmal ganze Völker in Bewegung gesetzt, damit Dinge wieder so werden, wie er sie haben möchte. Also, dass die Israeliten dann einmal wieder zu ihrem Land gekommen sind, hat dann irgendwie mit den Persern zu tun, die Babylonier dann irgendwann mal wieder besiegt haben, wo man sagt, ja, ich bin so groß, ich kann da ganze Dinge lenken, die menschlich fast nicht vorstellbar sind. Ich bringe euch dahin durch. Interessanterweise zu sagen, dieses Lösegeld wurde im Neuen Testament nochmal ganz anders aufgegriffen. Der Menschensohn, also Jesus, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Zu sagen, ja, das ist eigentlich das entscheidende Lösegeld, das Gott selber praktisch bezahlt hat. Sagen, ihr seid jetzt losgelöst, ihr seid frei von der Sünde und damit wieder mit mir in Verbindung. Und deshalb nochmal zurück zu keine Angst. Gott ist vertrauenswürdig. Gott ist vertrauenswürdig und deshalb kann man sagen, ja, weil er das sagt, können wir vertrauen, weil er auch die Möglichkeiten hat, die weit über das hinausgehen, was wir uns A vorstellen und B überhaupt selber machen könnten. Es ist ja ein Abschnitt, der, wie soll ich sagen, sehr wohltuend ist. Und es fällt vielleicht so beim Lesen nicht so auf, aber in diesem ganz kurzen Abschnitt steht 26 Mal das Wort du, dir, deiner, dich. Also zu sagen, ist auch sehr persönlich formuliert. Nicht bloß damals für Israel, sondern auch heute für uns. So viele persönliche Anreden. So viele persönliche Anreden. Man könnte fast schon im Zusammenhang von einem Liebesbrief Gottes an uns, an dich und mich sprechen. Das gibt's übrigens gar nicht mehr, Liebesbriefe. Also im Museum vielleicht noch. Ja, also früher, da habe ich der Ruth tatsächlich noch echte Briefe geschrieben. Ja, die sind auch alle noch da, die Ruth ihre auch. Na, ja, so richtig. So, ja. Das sind so Briefe, die hebt man auf, ne? Der ist uns auch überliefert. Der ist auch aufgehoben, sozusagen. Was da steht, Entschuldigung. Und ich habe gedacht, ja, jetzt kann ja jeder für sich nochmal das so lesen. Ne? Ich habe jetzt da zwei Lücken, da steht sonst Jakob und Israel, aber die wenigsten von uns heißen Jakob und Israel. Aber man könnte mal einfach das selber für sich lesen und seinen eigenen Namen einsetzen. Dann klingt es nämlich gleich nochmal ein bisschen näher. Ja. Wie gesagt, weil das so ist, das ist der Anfang von diesem Abschnitt, wo jeder für sich persönlich das lesen kann, kann Gott es einfach auch nochmal so sagen, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Amen. Dann bete ich noch. Ja, danke lieber Jesus, dass du vertrauenswürdig bist. Und dass wir deshalb das, was du sagst, auch ernst nehmen können, auch dieses fürchte dich nicht. Du weißt, was jeder Einzelne von uns fürchtet oder befürchtet, was er sich sorgt und ja, auch eine Last mit sich rumtragen muss. Aber es ist gut zu wissen, dass du der bist, der sagt, keine Angst, ich bring dich durch. Und das sind schöne Bilder, die irgendwie deutlich machen, ja, es gibt nicht immer ein rechts oder links vorbei oder eine Brücke, wo es uns recht wäre, sondern, ja, wie man oft auch sagt, da muss man durch. Aber wir gehen da nicht alleine und sind da auch nicht alleine und dürfen auch da mit deinen Zusagen leben, dass du uns durchbringst, so dass wir keinen Schaden nehmen. Ja, Vater, und so möchte ich einfach uns alle dir anbefehlen. Du siehst, wie die Herausforderungen bei jedem Einzelnen sind. Aber es ist gut zu wissen, mit dir unterwegs zu sein, der viel, viel, viel größer ist, als uns es oft bewusst ist. Viel größer als das, was wir oft in unserem Vorstellung so haben. Ja, Vater, so befehle ich dir einfach auch die kommende Woche an. Du siehst, was da so auf uns wartet, was da die Herausforderungen sind. Hab Dank, dass da bei dir nichts übersehen ist. Und ich danke dir auch, dass wir dann auf den ersten Advent zugehen. Eine Zeit, die für uns einfach auch von der Freude geprägt ist. Du bist auf die Welt gekommen und wir das in diesen Sonntagen und dann den Feiertagen auch zum Ausdruck bringen. Herr Vater, vielen Dank für deine Zusagen. Amen. Wir beten das Vater unser. Wer immer kann, darf sich erheben. Anschließend spreche ich den Segen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.